SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Und dieser Mittwoch, der 21. Februar, hat mal wieder mit Warnstreiks begonnen. Wer in Rheinland-Pfalz mit den Öffis zur Schule oder zur Arbeit will, könnte Probleme bekommen. Die privaten Busbetriebe streiken wieder. Das haben die zwar schon zweimal in diesem Jahr gemacht, aber es gibt eben keine Bewegung im Tarifkonflikt. Deshalb die erneuten Warnstreiks. SWR-Wirtschaftsredakteurin Petra Thiele mit einem Überblick, welche Busverbindungen in Rheinland-Pfalz heute ausfallen.
Es sind weite Teile des Landes betroffen. In Mainz werden beispielsweise 15 Buslinien bestreikt, die von der DB Regio Mitte betrieben werden. Genauere Angaben findet man auf der Seite der Mainzer Mobilität. Auf der Strecke Alzey-Worms gibt es Einschränkungen. Im Großraum Koblenz, im Westerwald, an der Mosel, in Birkenfeld und Zweibrücken. Wie auch bei den vorherigen Streiks ist nicht nur der Nahverkehr betroffen, sondern auch der Überlandverkehr. Manche Verkehrsbetriebe planen Fahrten zusammenzulegen, um wenigstens Kindergärten oder Grundschulen anfahren zu können. Und es gilt auch der wichtige Hinweis, selbst wenn es Hinfahrten zu Schulen gibt, bedeutet es nicht zwingend, dass Rückfahrten stattfinden. Deshalb unbedingt vorher in den Apps oder im Internet nachschauen und mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
Auch in Stuttgart und Esslingen bleiben Busse und Bahnen heute in den Depots. Das gilt für die Stuttgarter Straßenbahnen und für die städtischen Verkehrsbetriebe Esslingen. Nicht betroffen von dem Warnstreik sind Privatbahnen sowie die S-Bahn Stuttgart, die von der Deutschen Bahn betrieben wird. Bei der Lufthansa geht der Warnstreik des Bodenpersonals heute früh zu Ende. Im Tarifstreit wollen Konzern und Gewerkschaftsvertreter dann wieder verhandeln. Einzelheiten von Katrin Schirwagen.
Bei den Tarifgesprächen geht es vor allem um mehr Geld. Die Gewerkschaft verlangt für die mehr als 20.000 Beschäftigten unter anderem ein Gehaltsplus von 12,5%. Die Lufthansa hat bislang 10% geboten. Verdi-Verhandlungsführer Reschinski mahnte eine schnelle Einigung an und sagte, es wäre klug, jetzt zum Abschluss zu kommen. Die Passagiere jedenfalls hat dieser zweite Streik des Lufthansa-Bodenpersonals in diesem Monat auf eine Geduldsprobe gestellt. Mehr als 1.000 Flüge fielen aus. Die Ausstände betrafen die Flughäfen in Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart.
Das Tesla-Werk in Grünheide in Brandenburg gilt als Leuchtturmprojekt, als Zeichen, dass zukunftsweisende Wirtschaftsinvestitionen in Deutschland möglich sind. Der Elektroautobauer will die Fabrik ausbauen, was allerdings auf Kritik in Grünheide stößt. Gut zwei Wochen lang konnten die Einwohner nun über die geplante Tesla-Erweiterung abstimmen. Das gestern Abend verkündete Ergebnis fiel dann eindeutig aus. Zwei Drittel der Menschen sind dagegen. Die Reaktion fasst unser Reporter David Klevenow zusammen.
Jubel im Saal auf der einen Seite, Enttäuschung bei denjenigen, die Tesla als Chance für die Region sehen. 71% der abstimmungsberechtigten Einwohner haben an der Abstimmung teilgenommen. Ihr Votum soll der Gemeindevertretung als Stimmungsbild dienen. Sie müssen letztlich über die Erweiterung von Tesla entscheiden. Rechtlich bindend ist die Einwohnerbefragung nicht. Tesla plant auf der erweiterten Fläche Lagerhallen, einen Güterbahnhof sowie eine Betriebskita. Dafür müssten auch 100 Hektar Wald zu einer Industriefläche umgewandelt werden. Das hieße auch, dass Bäume weichen müssten. Das sehen Tesla-Gegner kritisch. Zudem befürchten sie, dass künftig das Trinkwasser knapp werden könnte, weil die Gigafactory jährlich 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser verbraucht. Tesla hat jedoch angekündigt, auch bei einer Erweiterung nicht mehr Wasser verbrauchen zu müssen als bisher veranschlagt.
Am Samstag, am 24. Februar, ist es 2 Jahre her, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Zurzeit ist das Land in die Defensive geraten. Auch deshalb hat die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas davor gewarnt, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu unterschätzen. Der Ausgang des Krieges in der Ukraine habe internationale Bedeutung, sagte Kallas am Abend in den ARD-Tagesthemen.
Die Frage ist nicht, ob er gefährlich für Estland ist, sondern für die NATO. Und das hängt davon ab, wie der Krieg in der Ukraine ausgeht. Wenn wir nicht genug tun, um ihn dort zu stoppen, wird es weitergehen. Bei jedem weiteren Schritt wird er noch mutiger werden. Das dürfen wir nicht vergessen. In der NATO gibt es keine Länder erster oder zweiter Klasse, da sind wir alle gleich. Deshalb sollten wir alles tun, um ihn jetzt zu stoppen.
Die estnische Ministerpräsidentin Kallas. Zur Fußball-Champions League. Die Mannschaften sind ja in der K.O.-Runde. Gestern Abend musste Borussia Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel bei PSV Eindhoven ran und erkämpfte sich ein Unentschieden. Armin Lehmann.
Am Ende kann Borussia Dortmund mit diesem 1:1 ganz gut leben. Im Auswärtsspiel, im Achtelfinal-Hinspiel ein Unentschieden geholt. Das ist in Ordnung. Sie haben lange geführt. Der ehemalige Eindhovener Malen mit dem 1:0 in der 24. Minute. Der Ausgleich nach einer knappen Stunde. Luc de Jong mit einem umstrittenen Foul-Elfmeter. Mats Hummels hatte klar den Ball gespielt, aber trotz Videobeweis blieb es bei der Entscheidung Strafstoß. Und den hat de Jong sicher verwandelt. Die Niederländer verdienten sich dieses Unentschieden, weil sie die insgesamt aktivere Mannschaft waren, die auch mehr Torchancen hatte. Und deshalb unterm Strich für Borussia Dortmund ein zufriedenstellendes 1:1.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Am Vormittag örtlich noch Sonnenschein. Im Laufe des Tages werden die Wolken dann aber immer dicker und kompakter. Und am Nachmittag, da fängt es an zu regnen. Und zwar in Baden sowie von der Eifel bis zur Saar. Die Höchsttemperaturen zwischen 7 und 14 Grad.
SWR aktuell Service.
Wer in den 50ern ist, hat sein Leben in der Regel im Griff. Die Karriere ist auf dem Höhepunkt, das Einkommen stabil, Geld und Finanzen sind geregelt. Welche Fehler man vermeiden sollte, vielleicht auch schon in jüngeren Jahren bei der Geldanlage, das habe ich mit Saidi Sulilato besprochen, Chefredakteur beim Geldratgeber Finanztipp. In den 50ern anzufangen mit dem Investieren, das ist zu spät. Stimmt diese Aussage so uneingeschränkt?
Nee, die stimmt so uneingeschränkt tatsächlich nicht. Und da liegt wahrscheinlich so ein bisschen ein Denkfehler bei vielen Leuten dahinter, dass man denkt, naja, wenn ich dann in Rente gehe mit 65, mit 67, dass ich dann das ganze Geld, was ich habe, auf einen Schlag brauche. Und das ist ja in aller Regel nicht der Fall, sondern meistens wird man sich ja von dem angesparten Geld quasi eine eigene private Rente auszahlen. Und deshalb kann man schon in den 50ern nochmal investieren. Wir bei Finanztipp sagen immer, wenn man in einen weltweiten Aktien-ETF investiert, dann sollte man 15 Jahre mitbringen. So, wenn ich das jetzt Anfang meiner 50er mache, dann ist das für die Rente gar kein Problem. Wenn ich das Mitte der 50er mache, dann muss ich halt damit rechnen, dass ich das Geld, was ich da investiere, dann halt, sage ich mal, erst Ende der 60er, Anfang der 70er verbrauche. Also das heißt, je später ich das mache, desto länger muss ich halt noch Anlagezeitraum mitbringen. Da ich aber damit rechne, noch länger in Rente zu sein, sollte das auch kein Problem sein. Also letztendlich jeder Euro, der da reingeht, sollte gedanklich noch 15 Jahre liegen bleiben. Dann kann ich durchaus in meinen 50ern, wo ja auch meistens ziemlich viel Geld in vielen Fällen investiert werden kann, bloß vielleicht vom Gesamtvermögen nicht mehr ganz so offensiv, als wenn ich das mit 30 gemacht hätte. Das heißt, sicherlich wird noch ein größerer Teil in sicheren Anlagen wie Tagesgeld und Festgeld liegen sollen.
Wie sieht's beim Immobilienkauf aus? Kann man das in den 50ern noch wagen?
Ja, kann man durchaus, weil aus dem gleichen Grund, ich werde in vielen Fällen wahrscheinlich schon zum einen Eigenkapital angehäuft haben und zum anderen habe ich wahrscheinlich ganz andere Möglichkeiten, einen Kredit zurückzubezahlen. Das heißt, in diesen Fällen wird es darauf rauslaufen, ich muss mich halt sehr gut am Riemen reißen und schauen, dass ich die entsprechenden Immobilien halt schnell abbezahle, vielleicht innerhalb sogar schon von 10 Jahren, vielleicht 15 Jahren, wenn ich entsprechend Eigenkapital mitbringe und eine hohe Rate mir leisten kann, sodass ich auch sicher deutlich vor dem Rentenbeginn, da sollte man auf keinen Fall knapp rechnen, das abbezahlt habe. Und vor allen Dingen kann ich halt auch an eine Immobilie denken, die ich dann im Alter auch zum Beispiel in Stadtnähe gut erreichbar weiterhin bewohnen kann.
Wer nun plant, so früh wie möglich in Rente zu gehen, am besten schon Ende 50, Anfang 60, wie kann man sich finanziell darauf am besten vorbereiten?
Da hängt es natürlich sehr davon ab, wann ich tatsächlich plane, in Rente zu gehen. Denn sage ich mal, jetzt Ende der 50er, das wird dann schon richtig anspruchsvoll, weil ich in den meisten Fällen noch keinen Anspruch auf gesetzliche Rente haben werde. Das heißt, da muss ich die Lebenshaltungskosten entsprechend anderweitig bestreiten. Und dann werde ich natürlich auch entsprechend Abschläge auf die gesetzliche Rente haben. Wenn ich zum Beispiel schon mit 63 versuche, in Rente zu gehen, habe ich zum einen weniger Jahre eingezahlt und zum anderen bekomme ich ja noch einen entsprechenden Abschlag auf meine gesetzliche Rente. Da gibt es auch entsprechende Rechner auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung, wo ich mir da mal ein Bild verschaffen kann. Und ich kann eben, wenn ich zum Beispiel, sage ich jetzt mal, rund um 60 in Rente gehe, nicht mehr mit so einem langen Anlagezeitraum rechnen. Das heißt, da ist es in vielen Fällen nicht mehr möglich oder kaum noch möglich, wirklich zu investieren. Beziehungsweise da muss ich wahrscheinlich ein bisschen das Gaspedal, was das Risiko angeht, zurückfahren und eher auf sichere Anlagen setzen, was mich am Ende wahrscheinlich wieder Rendite kosten wird. Das heißt, ich muss schon sehr gut rechnen, ob ich mir einen entsprechenden Lebensstandard, der vielleicht bisher auch relativ hoch war, entsprechend leisten kann oder ob ich da bereit bin, vom Lebensstandard her Abstriche zu machen.
Vielen Dank, Saidi Sulilato, Chefredakteur beim Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist der Zustand der deutschen Wirtschaft. Am späten Vormittag wird das Bundeskabinett den Jahreswirtschaftsbericht verabschieden. Die Zahlen sind ernüchternd. Die Ampelkoalition muss ihre Prognose senken von 1,3% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf nur noch 0,2%. Und Als ob das nicht schon genug schlechte Nachrichten wären. Das Wachstumschancengesetz, das die Konjunktur ankurbeln soll, hängt im Vermittlungsausschuss fest. Der Bundesrat hat Nein zum Projekt der Ampel gesagt. Auch SPD-geführte Bundesländer sind dagegen. CDU/CSU wollen nur zustimmen, wenn die Bundesregierung die gestrichenen Subventionen für den Agrardiesel zurücknimmt. Die Lage ist also ziemlich verfahren.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Deshalb ist es Zeit für Kompromisse, findet Jim Bobnikschas.
Der Vermittlungsausschuss kommt immer dann zusammen, wenn es hakt. Wenn ein Gesetz der Regierung bei den Ländern im Bundesrat zum Beispiel keine Mehrheit findet. So wie beim Bürgergeld oder jetzt beim Wachstumschancengesetz. Für alle, denen das Wort vermitteln nichts mehr sagt, das ist ein Vorgang, bei dem am Ende oft ein Kompromiss gefunden wird. Also eine gemeinsame Lösung, auf die man sich verständigt, nachdem im Idealfall jede Seite von ihrer Maximalforderung ein Stück weit abgerückt ist. Doch das Vermitteln und Kompromisse finden, das scheint in der Politik ein wenig aus der Mode gekommen zu sein. Stattdessen sagt zum Beispiel jetzt die Union im Vermittlungsausschuss, Landwirtschaft ist ja auch Wirtschaft, und versucht die Zustimmung an das Wachstumschancengesetz an den leidigen Agrardiesel zu koppeln. Das ist mehr Kuhhandel als Kompromiss und auch nach draußen irgendwie nur noch schwer zu vermitteln. Vor allem, wenn schon innerhalb der Regierung kaum Einigkeit herrscht. Also, vielleicht einfach mal einen Schritt zurück machen, dann geht's auch wieder für alle nach vorne.
Anmerkungen von Jim Bobnikschas waren das. Der Bundestag berät heute über die deutsche Beteiligung am Militäreinsatz gegen die Houthi-Milizen. Die Bundesmarine soll mit der Fregatte Hessen die Schifffahrtswege im Roten Meer vor Angriffen der Milizen aus dem Jemen schützen. In Rio de Janeiro beginnt das G20-Außenministertreffen. Themen sind unter anderem der Krieg gegen die Ukraine und der Krieg im Nahen Osten. Barbara Kostolnik.
Dass Brasiliens Präsident Lula da Silva den Angriff Israels auf Stellungen der Hamas gerade erst mit dem Holocaust gleichgesetzt hat, hat das Treffen der G20-Außenminister zusätzlich aufgeladen. Lula jedenfalls ist in Israel zur unerwünschten Person erklärt worden, bis er seine Äußerungen zurücknimmt und sich entschuldigt. Auch beim zweiten großen Thema des Treffens, dem Krieg in der Ukraine, sind sich die Staaten der G20 nicht einig. Vor allem die Staaten des sogenannten globalen Südens, zu denen neben anderen Gastgeber Brasilien zählt, drängen auf ein baldiges Ende des Krieges. Der russische Außenminister Lavrov ist in Rio vor Ort. Er will nach seinen Worten gegen eine Ukrainisierung der G20 vorgehen und weiterhin versuchen, noch mehr Staaten der G20 auf Russlands Seite zu ziehen.
Aggressive Demonstranten, überforderte Polizisten. Der Innenausschuss des Landtags von Baden-Württemberg beschäftigt sich heute mit den Aschermittwochsprotesten in Biberach. Die Grünen hatten ihre geplante Veranstaltung absagen müssen, weil die Polizei die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht garantieren konnte. Felix Kückrikoll.
Der innenpolitische Sprecher der Grünen Hildenbrand hat beim Vorsitzenden des Innenausschusses einen umfangreichen Fragenkatalog eingereicht. Man wolle genau nachvollziehen, wie der Polizeieinsatz geplant wurde und was alles in Biberach passiert sei, das straf- und verfassungsrechtlich relevant ist. Aus Sicht des SPD-Innenpolitikers Binder hat die Polizei die Gefahrenlage der Veranstaltung unterschätzt. Der Innenminister müsse sich fragen lassen, warum Fußballspiele mit tausenden Besuchern jede Woche geschützt werden könnten, Veranstaltungen demokratischer Parteien jedoch nicht. Die AfD teilte mit, man distanziere sich von Gewalt, verstehe aber die Frustration der Bauern, die gerechtfertigt sei.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.